Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Schöne. Der kommt an. Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Ja, und Götze hat ihn wieder reingemacht. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge DFP, dem deutschen Fußball-Podcast. Ich dachte heute mal ein anderes Intro als sonst. Es soll ja nicht immer eintönig werden. Und heute wieder in der Doppelbesetzung. Diesmal mit Moritz. Moin, moin.
Moin, moin. Wie geht's dir?
Alles Bestens, so bei dir?
Ja, ich bin froh, dass wir hier heute diese Kombo haben. Wir werden definitiv auch über Schalke Mainz reden, denke ich mal. Und da bin ich mir schon mal ziemlich sicher, dass wir dann die gleiche Meinung haben werden und nicht mit einem Mainzer diskutieren müssen. Grüße gehen raus an Jonathan.
Genau, oder mit einem Bayern-Spieler, der dann seinen Bayern-Fan, nicht Spieler, der dann seinen Spielern noch Spitznamen gibt. Aber das ist nur eine Nebensache. Genau, wir gehen rein in den 7. Spieltag. Am Wochenende haben fulminante Begegnungen stattgefunden. Moritz, erzähl doch mal, was war denn eines der aufregendsten in Anführungszeichen, Spiele dieses Spieltags?
Genau, du sagst es, aufregend in Anführungszeichen. Da fällt mir eben Union Berlin ein, die eben den Aufsteiger Arminia Bielefeld mit 5:0 wegklatschen konnten. Mann des Spiels Max Kruse mit einem Tor und 2 Vorlagen. Und das ist eben so besonders oder fulminant, wenn du es so nennen willst, weil Union eben die Überraschung der Saison, finde ich, bisher ist und durch diesen Sieg jetzt auf den 5. Tabellenplatz geklettert ist. Nur 3 Punkte hinter Leverkusen. Ja, hättest du das vor der Saison gedacht, dass Union da oben mitspielt?
Also hätte mir jemand gesagt, dass Union nach dem 7. Spieltag auf Platz 5 steht, hätte ich ihn nur doof angeguckt und gesagt, Bruder, zieh mal weiter. Also ja, dem hätte ich einfach nicht geglaubt. Also da wäre ich einfach weggelaufen und hätte den Kopf geschüttelt.
Ja, verständlich. Was denkst du, ist so das Erfolgsrezept bei den Unionern? Also ich meine, sie sind jetzt auch erst die 2. Saison im Oberhaus. Ist es eben dieser ausgeglichene Kader oder ist es jetzt einfach wirklich nur eine Phase und du sagst, vielleicht nach ein paar Spielen oder sogar erst nächste Saison ist das Ganze wieder vorbei und es ist nur so ein One-Season-Wonder? Oder wie siehst du das?
Ja, als One-Season-Wonder würde ich das vielleicht jetzt nicht bezeichnen. Ich denke mal, Union fährt das Konzept mit dem Kopf durch die Wand. Klar, also es ist Bielefeld für mich ein Abstiegskandidat, der jetzt in Frage kommt und da wollte Union mal zeigen, dass sie diese Saison anscheinend nicht zu den Abstiegskandidaten gehören und einfach mal ein heftiges 5-0 rausgehauen. Da habe ich selbst bei Kicktipp nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Was man auch noch eventuell erwähnen kann, als Schalke-Fan, Cedric Teuchert, 89. Minute, ein Tor geschossen.
Das wichtigste Tor des Tages natürlich.
5-0. Genau, richtig, das muss man erwähnen.
Wäre da gar nichts gegangen.
Genau, richtig.
Wenn wir schon über Schalke reden, wollen wir dann direkt mit Mainz-Schalke weitermachen, dem Krisengipfel. Ich finde, das überschattet sogar nochmal den deutschen Klassiker Dortmund-Bayern. Zumindest für mich. Ich war echt gespannt auf dieses Spiel. Du kannst mir gleich mal deine Gefühlssituation vor dem Spiel oder auch danach erzählen. Ich hatte natürlich ein bisschen Schiss in der Hose. Schalke hat zwar unter der Woche im Pokal gewonnen und ist jetzt eben auch in der 2. Runde, wo sie dann eben gegen Ulm spielen werden. Das war aber natürlich wieder auch keine überzeugende Leistung. Und so ein Tiefschlag gegen Mainz hätte, glaube ich, nochmal ganz andere Krisensituationen ausgelöst. Deswegen ist das 2-2, denke ich mal, gar nicht so schlecht für beide Teams, sodass sie quasi merken, okay, wir sind momentan die beiden schlechtesten Teams. Aber da geht vielleicht noch was nach oben, wenn jetzt zum Beispiel Bielefeld noch weiter verliert. Aber ich glaube, Schalke hätte sogar gewinnen können, oder?
Da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Also da waren definitiv Chancen drin, wo man als Schalker denkt, boah, den hätte man machen müssen. Mann für mich des Spiels war Patrick Ittrich, der das Spiel sehr gut gepfiffen hat. Ich habe ja auch sein Buch gelesen. Also die Sympathiepunkte sind im Buch. Also danach jetzt, im Buch sind die gestiegen, aber hiernach sind die jetzt halt wieder runtergegangen, was er da gepfiffen hat. Also ich glaube, Elfmeterentscheidungen waren diesen Spieltag sehr, sehr kurios. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, Daniel Prosinski in der 6. Minute per Elfmeter zum 1-0. Und Jean-Philippe Mateta in der zweiten Minute der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit auch zum 2:0. Uth hatte zwischenzeitlich mit einem fulminanten Freistoß ausgeglichen. Dass da Schalke auch wieder einen Torzähler draufzählen kann, ist auch wieder mal ein gutes Gefühl, dass man sieht, dass Schalke doch noch Tore schießen kann und nicht nur im Pokal gegen eine Mannschaft aus der vierten oder fünften Liga. Also ja, aber wie gesagt, das war echt ein Spiel. Schalke 21 Schüsse im Spiel gehabt und davon dann nur 2 Tore gemacht. Ja gut, das eine war jetzt ein Eigentor von Saint-Just in der 82. Minute, aber ja, immerhin noch ein Ausgleich geholt, oder?
Ja genau, also im Endeffekt war es dann doch auch zu wenig. Also wobei man sagen muss, dass der erste Elfmeter für mich klar geht. Also Nastasic springt da eben hinten auf die Achillessehne und schubst ihn dann sogar noch um. Kann man für mich definitiv geben oder ist sogar ein Muss-Elfmeter. Das Erstaunliche war, dass Schalke dann zweimal zurückgekommen ist in diesem Spiel. Also das fand ich eher das Gute. Und dass man dann sogar noch auf dieses Eigentor dann eben erzwungen hat. Man hatte noch eigene Chancen. Die zweite Elfmeterentscheidung, ja, also ich bin definitiv der Meinung, dass das nicht reicht für einen Pfiff. Kann aber auch verstehen, dass der Videobeweis nicht einschreitet, weil es dann eben doch auch ein heißer Zweikampf war zwischen Kabak und Mateta. Aber ja, mich hat auf jeden Fall Uth überrascht, der ja auf jeden Fall in Köln letzte Saison gezeigt hat, was er kann, wenn er nicht bei Schalke ist. Jetzt hat er dann eben ein schönes Freistoßtor gemacht. Aber Mainz hatte auch in der ersten Halbzeit, glaube ich, noch durch Burkhardt und Mateta eine große Chance auf das 3:1 dann auch nach der Halbzeit. Somit denke ich mal, ein sehr emotionales und spannendes Spiel. Ich glaube, mit Fans wäre das nochmal deutlich mehr abgegangen.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Da ist dann halt auch die Frage, ob Schalke dann da noch den Mumm gehabt hätte oder das 2:2 auf dem Fuß gehabt hätte. Wo du das gerade ansprichst mit Köln, man ist jetzt Platz 17 in der Tabelle. Auch hinter Köln, Arminia Bielefeld und Freiburg mit 4 und 6 Punkten davor. Alles aktuell sehr eng da unten. Die Kölner haben ja am vergangenen Freitag dann im Spiel gegen Werder Bremen 1:1 gespielt. Bielefeld haben wir eben schon angesprochen, 5:0 gegen Union Berlin verloren. Genau. Augsburg-Hertha war auch so eine Partie. Man ist ja auch immer am Diskutieren, Big City Club, Big City Club. Da ist immer ein Hin und Her und ja, jetzt am Wochenende haben sie es mal gezeigt. 0:3 gegen Augsburg gewonnen, so, weil Hertha war ja auswärts. Hätte ich am Anfang nicht echt mit gerechnet, weil Augsburg auch weiter oben in der Tabelle war, gute Spiele hatte, heim. Jetzt sind keine Fans mehr im Stadion, aber ja, da hätte ich eigentlich mit einem klaren Sieg für Augsburg gerechnet, muss ich dir ehrlich sagen.
Also ich kann mir da ein bisschen selber auf die Schulter klopfen. Ich hatte 2:0 auf einen Auswärtssieg von Hertha BSC Berlin getippt. Ich fand es dennoch, also dennoch kann ich es verstehen, dass das definitiv auch überraschend ist. Es war auch eher ein Risikotipp. Augsburg ja auch sehr gut in die Saison gestartet. Aber das ist auch eben das, was du ansprichst. Also Berlin hat deutlich viel mehr Potenzial als Augsburg. Sie sind aber eben häufig einfach nicht so gut, wie sie es sein könnten. Haben zwar mit Bruno Labbadia einen guten Trainer, aber ja, sie sind definitiv eine Wundertüte, die ich nicht gerne tippe.
Genau. Der schöne Bruno Hertha wird langsam so ein richtiger Meme-Verein, habe ich das Gefühl. Was da auch im Netz abgeht, man mag es kaum glauben. Genau, die anderen Spiele, Leipzig gegen Freiburg. Leipzig ist ihrer Favoritenrolle gerecht gewesen aus der Champions League-Woche. 3:0 souverän gegen Freiburg gewonnen. Der VfB hat leider seine Führung in der ersten Halbzeit verspielt. 2:0 in Führung gegangen. Dann aber Frankfurt nach der Halbzeit ein starkes Comeback gehabt und noch zum 2:2 ausgeglichen. Ja, und dann ist es soweit. Der deutsche El Clasico, abends 18:30 Uhr ging es los. Was waren denn deine Erwartungen da an das Spiel?
Ich hatte tatsächlich die Erwartung, dass Dortmund das vielleicht knapp gewinnen könnte oder dass es zumindest ein knappes Spiel wird, was eben nicht normal ist, wenn Bayern als Gegner auf dem Platz steht. Also auch die Duelle Dortmund gegen Bayern haben in den letzten Jahren für mich ein bisschen an Attraktivität einbüßen müssen, weil Bayern einfach eben diese komplette Übermacht ist, unter Flick jetzt noch mehr. Ich hatte eben gehofft, dass Dortmund vielleicht ein frühes Tor macht und das dann gut verteidigen kann. Ich finde, sie haben auch gut verteidigt, bis dann auf eben ja dieses Abseitstor, glaube ich, von Lewandowski. Da hat man dann eben gemerkt, oh, jetzt macht Bayern richtig Druck, weil sie spüren, jetzt sind die Dortmunder durcheinander. Das ist jetzt eben 3-2 für die Bayern ausgegangen. Bayern hatte noch zwei Abseitstore, die nicht gegeben wurden. Ich hatte aber tatsächlich das Gefühl, Dortmund hätte dieses Spiel auch gewinnen können. Also da bin ich ganz ehrlich, so gut hat Dortmund gegen Bayern länger nicht gespielt, beziehungsweise Bayern war nicht ganz so frisch, hatte ich das Gefühl, was bei dieser Belastung jetzt auch kein Wunder ist. Oder Bayern verschläft auch meistens so die ersten Minuten ein bisschen, bis sie dann ein Tor bekommen. Aber ich fand, Dortmund hat das eigentlich gut gemacht, bis auf die Chancenverwertung.
Genau, da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Ich denke auch mal, der BVB ist ja in der 45. Minute durch Marco Reus in Führung gegangen. Wäre da denn nicht der berühmte, berüchtigte Alaba-Freistoß in der 45. Minute plus Nachspielzeit gewesen, dann könnte, wäre das Spiel vielleicht nochmal in eine andere Richtung gegangen. Apropos Alaba ist ja auch immer noch so ein heiß umkämpftes Thema. Man fragt sich jetzt, wann unterschreibt er endlich den Vertrag oder ja, gehen woanders noch die Türen auf? Genau, wohin geht er? Das ist die berühmt-berüchtigte Frage. Ja, also ich mit dem 3-3 wäre ich auch noch zufrieden gewesen. Das hätte dann auf jeden Fall die Leistung des BVB gekrönt und ich denke mal, ein Unentschieden wäre da auch verdient gewesen. Was nicht so ganz schön ist im Spiel, Joshua Kimmich hat sich verletzt, wurde am Sonntagabend jetzt erfolgreich am rechten Außenmeniskus operiert. Die Medizinabteilung des FC Bayern hatte da getwittert, dass der Mittelfeldspieler im Januar wieder zur Verfügung stehen wird. Wir werden abwarten, wie er sich erholt. Ich denke mal, er wird dann noch stärker zurückkommen. Tim würde jetzt sagen, der Koko wird das machen. Wahrscheinlich dann wieder auf der 6 diesmal dann für Kimmich übernehmen. Laut Statistiken ist es ja beim FC Bayern so, dass Joshua Kimmich, wenn er nicht dabei ist, dass Bayern nicht so gut abliefert, wird sich jetzt zeigen, wie es dann in den nächsten Wochen mit dem FC Bayern weitergeht. Ist ja noch die Länderspielpause und Nations League ist auch noch dabei. Wird sich zeigen, wie welche Lösung der FC Bayern da finden wird.
Ja, ist einfach schade für Kimmich persönlich, aber auch sehr bitter für die deutsche Nationalmannschaft und vor allen Dingen für den FC Bayern. Er gilt ja schon quasi als nachfolgender Kapitän von Neuer, sowohl in der Nationalelf als auch bei Bayern. Er war jetzt in einer absoluten Top-Top-Form. Für mich eigentlich in dieser Flick-Elf vielleicht noch mit ein paar anderen Spielern, die wieder aufblühen, wie Müller oder dass Goretzka eben absolutes Biest geworden ist, dass auch ein Boateng wieder gut spielt. Oder, ich meine, wir müssen nicht von Lewandowski reden, aber Kimmich für mich schon so, ja, dieser Motor schon in dieser Mannschaft mit 25 Jahren. Eben Glück im Unglück gehabt. Ich denke mal, die 3 Monate sind zu verkraften, im Gegensatz, was da vielleicht auch an Diagnosen erwartet wurde.
Definitiv, da werden wir alle hoffen, dass Kimmich in dieser Zeit jetzt gut geht, sich gut erholt und dann im Januar wieder stark zurückkommt. Genau, das war echt ein spannender Samstag mit vielen fulminanten Fußballspielen. Gehen wir einen Tag weiter und kommen zum Spiel Wolfsburg gegen Hoffenheim, wo ich persönlich mir dachte, okay, das müsste eigentlich ein Selbstrenner für Hoffenheim werden. Nach dem fulminanten 5-0-Sieg in der Europa League unter der Woche gegen Liberec habe ich gedacht, ja, die Wölfe aktuell nicht so gut in Form. Jetzt sollte Hoffenheim ihre Siegessträhne oder den Schwung aus der Euroleague mitnehmen. Auf einmal steht es, ich gucke auf mein Handy und steht 2-0 für Wolfsburg. Also da habe ich echt gedacht, oh, was ist denn da los? Ja, hätte ich echt nicht mit gerechnet. Ich glaube, da kann man auch jetzt die Elfmeter ansprechen. Die werden jetzt ganz interessant, weil Wolfsburg da einen hatte und ich glaube, du hattest noch ein paar kuriose Fakten zu den Elfmetern, oder?
Genau, also generell fällt eben auf, dass in dieser Saison unglaublich viele Elfmeter gepfiffen werden und kurioserweise auch verwandelt werden. Es gab jetzt eben, bis Wout Weghorst, Spieler vom VfL Wolfsburg, seinen Elfmeter verschossen hat, gab es eben 35 Strafstöße in Folge, die verwandelt werden konnten. 27 bereits davon in dieser Saison. An diesem 7. Spieltag gab es sogar 10 Elfmeter, wovon dann eben 2 verschossen wurden. Bis zum Sonntag, bis zum vorletzten Spiel, war es eben, hat diese Serie eben angehalten und Weghorst hat dann eben vorbeigeschossen links unten. Eine krasse Serie, das ist Rekord, das gab es bisher noch nie. Traurig für Weschoss, dass er der Entscheidende da war. Wolfsburg hat dennoch 2-1 gewonnen, auch nach einem Tor von Wout Weghorst in der 26. Minute. Renato Steffen hatte in der 5. Minute das 1-0 gemacht. Hoffenheim hatte dann nochmal echt aufs Tor von Wolfsburg in der Schlussphase gedrängt. Adamian hatte dann in der 87. noch das Tor gemacht. Da wäre sogar noch mehr drin gewesen. Doch auch Hoffenheim hat einen Elfmeter verschossen in der letzten Minute. Castells konnte parieren. Nick, ich werfe dich mal ein bisschen ins kalte Wasser. Was denkst du, was der Grund ist für diese vielen Elfmeter? Es sind häufig ist es die Handregel, die diskutiert wird, aber vielleicht auch ein bisschen der Videobeweis. Oder ist das jetzt einfach nur Zufall?
Ja, man sagt ja immer, Zufall entsteht, weil das Schicksal das so will. Ja, keine Ahnung. Also Elfmeter ist Elfmeter. Da gibt es halt immer die eine Meinung, die andere Meinung. Das Handspiel, die Regel.
Aber sollte es eigentlich bei einem Elfmeter keine zwei Meinungen geben?
Ist halt immer die Frage, ne? Der Videobeweis sieht halt immer etwas genauer hin als der Schiedsrichter, der dann in dieser Situation pfeifen muss oder nicht pfeift. Das ist halt die Frage. Also im Nachhinein guckt man sich das immer noch an und denkt, ah ja, da könnte ja doch was sein. Also ich kenne das von meinen Klassenarbeiten, wenn ich da eine Aufgabe gerechnet habe und ich dachte mir, so, die ist richtig, die muss so stimmen. Und dann sehe ich neben mir meinen Nachbar, der was anderes hat und dann denke ich mir so, ja, dann kann doch das auch noch vielleicht stimmen, dann schreibe ich doch lieber das hin. Also es ist immer dieses Hin und Her.
Hast du also abgeschrieben früher?
Ja, wer hat das nicht? Also ohne Spicker durch die Schule kommen ist schwierig, ne? Nein. Naja. Also gelernt habe ich natürlich auch, das sei mal dahingestellt. Sonst hätte ich ja nicht mein Abitur erreicht, ne? Und ja, also immer... Also wenn man die zweite Meinung des Videoschiedsrichters dazu holt, dann denkt man halt immer noch mal anders, weil man immer noch die Meinung und die Sicht eines anderen hat, der dann noch mal ein bisschen genauer drauf schauen kann. Zur Handregel ist halt immer schwierig. Also ich finde, man sollte klar definieren, von den Fingern bis zum oberen Teil des Bizeps sollte Hand sein und alles, was da ab Schulter ist, ist keine Hand. Egal, aus meiner Sicht, wie der Ball daran springt. Klar, es gibt immer die Aussagen, ja, wie soll ich denn meine Arme im Zweikampf wegnehmen oder bei der Grätsche? Für mich gilt da einfach die Regel Hand ist Hand. Weiß nicht, wie du darüber denkst. Für mich würde sich das so am besten anhören.
Ja, also ich meine, wir haben das schon so viel jetzt in den letzten Jahren zugehört. Von unnatürlicher Handbewegung bis hin zu der und der Winkel ist der Arm abgespreizt. Dann spielt wieder die Entfernung zwischen dem der Hand und dem Ball oder beziehungsweise demjenigen, der den Ball zuletzt berührt hat, eine tragende Rolle. Dann wurde jetzt gesagt, dass die T-Shirt-Grenze, wie du es sagen würdest, schön die obere Brizeps-Grenze, ja, also keiner blickt immer durch. Ganz schön fand ich Sandro Wagner, der eben unter der Woche bei den Champions-League-Spielen gesagt hatte, Handregel, halte ich mich komplett raus, das kannst du schön kommentieren, da blicke ich nicht mehr durch. Das fand ich einfach mal wieder sehr ehrlich und sehr schön. Und ähnlich sieht es bei mir auch aus. Ich finde deinen Vorschlag sehr gut, wobei ich echt finde, also jeder, der selber Fußball gespielt hat, das wirst du ja auch wissen, weiß eben, dass wenn dein Arm locker neben dem Körper hängt, indem man den anschließend, der wirklich so nach hinten weggeht und das wirklich nur so ein paar Zentimeter vom Körper weg war, dann ist das einfach unfassbar schwierig, die noch irgendwie da aus der Gefahrenzone zu bekommen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es keine klare Regel gibt und deswegen der Videobeweis auch häufig so lange braucht. Da gehen ja wirklich 2 Minuten drauf, bis dann eben im Keller in Köln was entschieden wurde, weil jede Situation irgendwie anders ist und es einfach nicht so eine klare Richtlinie, so ein klares Handbuch gibt, wie man jetzt vorgehen soll.
Ja, genau. Also ich habe gerade nochmal überlegt, im Handball ist es ja auch so mit dem Fuß. Fuß ist halt jetzt immer noch was anderes als Arm. Du hast deine Füße zum Laufen und die kannst du halt nicht irgendwie wegpacken, wie deine Arme so frei bewegen. Aber ja, also ich denke mal, die Handregel, das wird noch ein Thema sein, was in den nächsten Jahren noch heiß her diskutiert wird. Wie es dann am Ende ausgeht, man weiß es nicht. Im Spiel danach, Leverkusen gegen Mönchengladbach, da hat auf jeden Fall keine Hand entschieden, oder?
Nee, da war es nicht die Hand. Das war wirklich ein richtig geiles Spiel. Da kann man so viel drüber reden. Man kann drüber reden, Alario, dritter Doppelpack in Folge, Bayer Leverkusen-Rekord. Er war eigentlich nur ein Backup, beziehungsweise man hatte keinen Ersatz für Volland und Havertz gefunden. Alario füllt diese Lücke super. Dann einfach zwei Offensivmannschaften, die absolut Gas gegeben haben und teilweise die Defensive vernachlässigt haben. Und natürlich Lazarus Traumtor in der 90. plus 4. Wie beschreibst du das Tor? Es war einfach geil, oder?
Also ich kann mir das immer noch, also noch 10-mal angucken, wie er das gemacht hat. Also ich gehe definitiv damit, das wird das Tor des Jahres. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Also eigentlich hätte ich damit gerechnet, dass Gladbach gewinnt, weil sie das letzte Topspiel gegen Leipzig auch knapp mit 1-0 gewonnen haben. Nach diesem fulminanten 6-0 unter der Woche in der Champions League gegen Schachtar Donetsk habe ich gedacht, okay, es wird eventuell knappes Schützenfest mit 2-3 Toren. Mit einem 4-3 für Leverkusen habe ich echt nicht gerechnet. Auch wenn Gladbach verloren hat, über das Lazaro-Tor können sie stolz sein.
Ja, das hat ja auch Radetzky schön gesagt, der Keeper von Leverkusen. Also richtig geile Bude, dafür ziehe ich meinen imaginären Hut. Man muss vielleicht sagen, also sind beides wirklich richtig geile Mannschaften, die so viel Spaß machen, die sich ja wirklich seit Jahren irgendwie ein Battle um diesen vierten Champions-League-Platz liefern. Und das merkt man eben, dass es einfach eine hohe Brisanz in der Partie ist und beide Mannschaften richtig Bock auf Fußball hatten. Was vielleicht aber so ein bisschen der ausschlaggebende Grund für die Gladbacher Niederlage war, könnte Sommers zwei Fehler sein. Ich weiß nicht, wie du die Situation gesehen hast. Einmal beim 2-1 für Alario unter der Flanke drunter hergesprungen und dann nochmal unglücklich gegen Bailey in der 68. Minute ein Beini kassiert aus spitzem Winkel, wo er einfach früher am Boden sein muss, meiner Meinung nach. Wie siehst du seine Leistung?
Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist, aber es war ja auch die letzten Wochen immer heiße Diskussion beim BVB, ob Hitz oder Bürki. Ich weiß nicht, ob die Schweizer Torhüter gerade irgendwie einen Durchhänger haben oder ob es da, keine Ahnung, was ist man so in der Schweiz? Schweizer Käse? Keine Ahnung. Man sagt ja immer löchrig wie ein Schweizer Käse. Da kann man auf jeden Fall sagen, bei Sommers Leistung, ich denke mal, man ist halt, im Leverkusen-Spiel ist halt ein Top-Spiel, die hat Gladbach nicht so oft, jetzt in der Bundesliga, in der Champions League schon. Vielleicht unterschätzt man die ja da auch als Torwart ein bisschen, ist halt immer schwierig hier, ne? Im Nachhinein sagt man immer, ja, man hätte das besser machen können, man hätte das besser machen können. Jetzt das Ergebnis oder den Sieg für Leverkusen auf Sommers Kappe zu nehmen, also ich weiß nicht, da streiten sich die Gemüter, würde ich sagen.
Ja, er ist ja definitiv auch trotz seiner kleinen Größe, wie ich es jetzt mal ausdrücken möchte, als Torhüter, ist er, glaube ich, der kleinste Keeper mit Abstand der Liga. Ist er ja wirklich seit Jahren so ein guter Torhüter. Ist auch eben spielerisch starker Keeper und läuft so ein bisschen unterm Radar, habe ich das Gefühl. War jetzt nicht sein bestes Spiel. Die Saison ist aber noch lang und ich denke mal, Gladbach hat definitiv weiterhin die Chancen, auch in dieser Saison in die Champions League zu kommen.
Da sollten sie auf jeden Fall anknüpfen und man ist ja auch halt immer, oder man sagt auch immer, die Mannschaften sind in der Hinrunde sehr stark unterwegs und verlieren dann in der Rückrunde viele Punkte. Wollen wir hoffen, dass diese Tormaschinen wie Leverkusen, wie Gladbach diese Leistung beibehalten und auch in Topspielen zum Beispiel gegen den BVB oder gegen vielleicht auch gegen den FC Bayern uns so Freude bereiten, dass wir dabei Bock haben, zuzuschauen. Ich weiß nicht, ob Bock zuzuschauen das richtige Stichwort ist. Unter der Woche sind ja jetzt die Playoff-Finale. Welche Begegnungen oder was genau sagen die Playoff-Finals denn jetzt am Donnerstag, am 12. November aus?
Erstmal eine wirklich schöne Überleitung. Ich habe nämlich eigentlich gar keinen Bock auf Länderspielpause, weil ich finde, die Bundesliga aktuell wirklich mega Bock macht und auch die Champions League oder die deutschen Vereine in der Europa League. Es wurden jetzt in der letzten Woche auch alle deutschen Spiele gewonnen international. Jetzt kommen wir eben zu den Playoffs-Finale, wo es jetzt eben darum geht, dass die Vereine, die sich noch nicht für die EM im letzten Jahr qualifizieren konnten, ein kleines Playoff ausspielen werden, wer die letzten Plätze kriegt. Und das sind jetzt eben die Partien, die sich durchsetzen konnten im Halbfinale der Playoffs. Und die spielen jetzt eben um die letzten Plätze der EM. Das sind auf jeden Fall heiße Duelle. Jeder will zur EM, jeder erwartet, dass auch nächstes Jahr wieder Fans in die Stadien können. Das ist definitiv für Vereine, für Länder wie Nordirland oder Island richtig geil. Also für die geht es um viel. Und das sind vielleicht sogar auch die interessanteren Duelle international gesehen diese Woche, oder?
Genau, definitiv. Wir sind, wo du jetzt gerade über Fans geredet hast, die Firma BioNTech hat ja jetzt verkündet, dass es eventuell einen Impfstoff gegen Corona geben soll, der bis zu 90% schützt. Der Antrag soll nächste Woche gestellt werden. Wir wissen alle nicht, was uns da erwartet. Keiner weiß Bescheid über Nebenwirkungen. Wir wollen jetzt die Party nicht vor dem Abend loben, aber sind auf jeden Fall schöne Nachrichten, die uns heute an diesem Tag erreicht haben. Ja, und für mich als Außenstehender wird oder ist das Spiel Ungarn gegen Island am meisten interessant. Die Isländer ja mit fulminanten Fans. Wir wissen alle diese Wikinger-Schreie, die sie... Das war uns einfach sympathisch. Ihr merkt schon, das ist auf jeden Fall... Ja, ihr wisst, das ist bei uns allen hängen geblieben. Zum ersten Mal in der EM 2016 haben sie das gebracht und seitdem ein Running Gag geworden. Bin gespannt, sollten sie jetzt dieses Jahr bei der Euro dabei sein, nicht dieses Jahr, nächstes Jahr, dann können wir da bestimmt auch wieder was erwarten. Nordirland, auch eine Mannschaft mit tollen Fans. Da hoffe ich dann auch, dass die weiterkommen und die anderen Spiele wird man dann halt sehen. Ja, wir werden gespannt sein, welche Mannschaft wir dann am Ende in der deutschen Gruppe sehen. Das wird auf jeden Fall interessant. Genau, und dann geht es auch am Wochenende weiter mit der Nations League. Du hattest ja eben schon gerade gesagt, Länderspiele jucken dich so gar nicht. Bei der Nations League genauso?
Also natürlich schaue ich Deutschland. Also das ist klar, ich bin Fußball interessiert. Ich bin Deutscher. Auch wenn ich jetzt quasi viele Entscheidungen mittlerweile, die Jogi Löw zum Beispiel trifft in der deutschen Nationalmannschaft, nicht mehr wirklich vertreten kann oder auch einfach nicht verstehen kann, ist das immer noch mein Land und ich schaue das und ich hoffe auch, dass Deutschland gute Leistungen zeigt. Komme dann aber natürlich auch schnell, sag ich mal, so in dieses Gemüt, wenn es nicht läuft, zu sagen, ja, Jogi Löw, du weißt selber, woran es liegt. Komm mal über deinen Stolz rüber oder gib deinen Platz ab. Aber trotzdem möchte ich natürlich das Beste für Deutschland. Und natürlich, wenn ich dann so eine Partie Portugal gegen Frankreich sehe, wenn Ronaldo jetzt wieder dabei sein sollte, gegen Spieler wie Mbappé, das ist einfach ein geiles Duell. Das letzte ging leider 0-0 aus zwischen den beiden Mannschaften. Aber ja, Schweiz-Spanien könnte auch interessant sein. Also es gibt definitiv Spiele, die mich interessieren, aber ich sehe einfach lieber die deutsche Bundesliga.
Da gehe ich auf jeden Fall definitiv mit dir. Deutschland jetzt ja halt am 10. Oktober gegen die, nicht am 10. Oktober, Entschuldigung, am 14. November, so einen kleinen Zeitsprung gemacht, gegen die Ukraine. Ja, also wenn man mal auf die Nominierungen schaut, ein Philipp Max dabei, ein Udo Kai, ja, also er fährt anscheinend immer noch das Prinzip der jungen Spieler. Philipp Max, muss ich sagen, hat mich erfreut, genau wie Robin Gosen nominiert wurde. Ja, also Philipp Max für mich ein echt super Linksverteidiger, der Deutschland vielleicht auch noch helfen kann. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, was er so bringt. Udo Kai hätte ich echt nicht mit gerechnet. Also der war für mich gar nicht auf dem Zettel. Wird auf jeden Fall interessant, wie der sich dann in die Mannschaft einspielt oder wie der dann eine Leistung bringt.
Ja, aber guck mal, das ist doch schon wieder, ich will mich nicht drüber aufreden, aber Udo Kai ist ein Talent, okay. Aber was hat er bisher krasses gerissen? Also vergleich doch mal Udo Kais Leistung und Hummels oder Boatengs Leistung. Also das ist für mich halt irgendwie so ein Ding, das kann ich einfach nicht verstehen. Also in der Nationalelf sollten doch die 11 besten Spieler auf dem Platz stehen und das doch unabhängig davon, wie alt sie sind. Okay, er hat einen Umbruch versucht, aber wirklich jeder weiß, dass er die einfach nicht mehr nominiert, weil er dann weiß, dass er quasi einen Fehler eingesteht oder sehe ich das falsch?
Ja, ich weiß nicht, ob du das falsch siehst. Also es gibt halt immer den einen Satz, wo du sagst, ja, wann schickst du einen jungen Profi auf die Bahn der Nationalmannschaft? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich weiß nicht, ob man jetzt warten soll, weil in Hoffenheim denke ich mal nicht, dass da in den ein, zwei nächsten Jahren irgendwelche Titel gewonnen wird. Es gibt zwar immer den Punkt, ja, okay, es ist zu früh. Da ist auch wieder wie mit dem Handspiel beim Videobeweis. Die eine Seite, die andere Seite. wann schickst du so einen jungen Spieler in die Laufbahn, wenn Jogi Löw das Konzept jetzt fährt, okay, tu es mit ihm. Ich bin der Letzte, der sagt, ja, okay, warum nicht mal jetzt wieder mit anderen Spielern probieren, wenn er so lange bis zu Euro 21 seine feste Mannschaft hat und da auch gut, dann gut geformt wird, bin ich der Letzte, der dann meckert. Wird sich auf jeden Fall zeigen, wie dann die Spiele gegen die Ukraine, Schweiz und Spanien ausgehen. Aktuell auf Platz 2 mit 6 Punkten hinter Spanien, die Ukraine aber dahinter dicht gefolgt. Das wird auf jeden Fall spannend. Und ich habe es heute auf Twitter gelesen, viele haben darüber diskutiert, ja, holt man doch den Götze wieder, der jetzt auch in Eindhoven mit Philipp Max zusammen und Julian Baumgartel gut kombiniert und seine Tore schießt. Da fragt man sich dann auch wieder, yo, Götze doch ein Nationalmannschaftsspieler? Also es kommen halt immer wieder auch dann die alten Spieler ins Spiel. Also wenn die einmal kurz abliefern, dann sind sie wieder an den Schlagzeilen on top und Jogi Löw kann sich wieder von den Journalisten anhören, ja, kommt ein Götze wieder oder nicht?
Also ich kann mir definitiv vorstellen, dass das auch nervig ist, aber es ist ja so ein bisschen die Aufgabe, finde ich, der Sportjournalisten. Wir können das ja auch, denke ich mal, gut nachvollziehen. Ich finde es die Aufgabe von denen, diese Frage halt zu stellen, weil das auch, denke ich mal, die Frage von vielen deutschen Fans widerspiegelt, was da Sache ist mit diesen Nominierungen, weil man die eben nicht mehr so nachvollziehen kann. Zum Beispiel das mit Götze, finde ich, hat Joachim Löw gut gesagt. Er hat gesagt, ja, wir machen auch vor ihm die Tür nicht zu. Aber man hat halt einfach das Gefühl, dass die Tür bei Boateng, Hummels, Müller einfach zu ist, obwohl sie vielleicht nicht zu sein müsste. Also ich kann dich ja verstehen, wenn du sagst, junge Spieler sollen mitkommen. Aber warum macht man nicht die Mischung, die einfach auch die meisten Mannschaften erfolgreich macht? Erfahrene Spieler plus junge Spieler. Deutschland hat ja so viele gute Spieler, aber ich habe einfach auch das Gefühl, da fehlt ein Leader. Also Kimmich, Goretzka, okay, die wachsen jetzt so langsam hinein, vielleicht auch ein Niklas Süle, Neuer ist immer noch im Tor. Aber so ein paar Leader, die einfach Erfahrung haben und die auch mit diesem öffentlichen Druck in der Nationalelf umgehen können, ich finde, die fehlen einfach.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Er hält ja immer noch an Toni Kroos fest, der anscheinend für ihn der Leader ist, der die Mannschaft führen soll. Toni Kroos ist aber jetzt auch nicht für mich der Spieler, der sag ich mal, den Ton auf dem Platz gibt. Da ist ein Kimmich deutlich agiler, der viel mehr kommuniziert. Toni Kroos ist für mich ein bisschen die Diva der deutschen Nationalmannschaft, die zwar Bälle gut verteilt und die Leute auch schickt und ein tolle Schüsse darauf hat. Wir erinnern uns nur an das Freistoßtor damals gegen Schweden. Aber für mich ist Toni Kroos keiner, der auf dem Platz den Ton angibt. Der hält sich für mich sehr zurück. Wenn er mal den Ball verliert, dann geht er nicht im Vollsprint hinter der, sondern trabt nur. Also Kimmich ist auf jeden Fall der tonangebende Spielertyp, der jetzt ja leider fehlt. Aber ja, man wird sehen, wie jetzt vielleicht auch ein Leon Goretzka mehr in die Rolle reinschlüpft, weil er jetzt die Mannschaft eventuell auch führen muss und da dann auch noch mit viel mehr reinwächst. Zu dem Punkt, wo du gesagt hattest, nochmal eine Mischung aus alt und jung. Ja, den Punkt fühle ich auch. Jetzt halt die Frage, was definiert Jogi Löw unter jung, alt, erfahren? Also zum Beispiel ein Nico Schulz, der wäre jetzt für meine Sicht so ein Durchschnittsspieler. Ich weiß nicht, was also persönlich, ich habe nichts gegen Nico Schulz, aber ich weiß nicht, was er noch an ihm hält. Genauso wie für mich ein Julian Draxler kein Nationalmannschaftsspieler mehr ist. Vielleicht doch, der noch auf der Bank sitzen könnte, aber oh, ich weiß nicht. Also Julian Draxler, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist. Ich merke auch gerade, wir diskutieren echt lange über die Nationalmannschaft, weil es eigentlich doch ein Thema ist, was ja in der aktuellen Zeit immer wieder aufkommt. Gibt auf jeden Fall viel zu besprechen. Vielleicht sollte man da mal einen extra Podcast drüber machen. Ja, wie siehst du das denn eigentlich jetzt mit, wie ich es gesagt habe, Schulz, Draxler und so weiter? Der Mischung zwischen Alt und Jung, Hummels, Müller, Boateng, die hätten für mich auf jeden Fall nochmal dabei sein sollen.
Ja, es ist halt wirklich diese klare Linie, die ich da vermisse. Also ein Toni Kroos, wie alt ist der? 31, 32? Da ist ein Müller ja, glaube ich, genauso alt oder sogar jünger. Also das ist das, was du ansprichst. Was definiert, also du hast mich gefragt, was definiere ich unter Jung und Alt? Ich müsste das eigentlich Joachim Löw fragen. Was definiert er unter Jung und Alt? Was wollte er da für einen Umbruch starten? War Toni Kroos für ihn bei der WM 2018 noch so überzeugend im Gegensatz zu Hummels, Boateng, Müller, dass er bleiben durfte? Und jetzt zeigen die anderen aber wieder quasi sogar bessere Leistung vielleicht als er im Vergleich, auch wenn man die Positionen nicht so vergleichen kann. Also das ist halt das, was ich und denke ich auch viele deutsche Fans vermissen, einfach eine klare Linie und vielleicht auch die Bereitschaft, Fehler zuzugeben. Also das ist halt auch das, was viele an Joachim Löw kritisieren. Man hat halt das Gefühl, er hat diese Machtposition, wir haben ihm wirklich viel zu verdanken, er hat uns zum Weltmeister gemacht, aber er möchte halt einfach diese Rolle nicht aufgeben und hat sich jetzt vielleicht auch ein bisschen verrannt.
Ja, das
das sollten wir wohl echt mal in einer eigenen Folge auch mit den anderen beiden vielleicht nochmal besprechen. Die haben da, denke ich mal, auch ihre Meinung dazu zu geben. Aber es ist wirklich ein endloses Thema.
Da gehe ich auf jeden Fall mit dir. Das wird sich jetzt auch in den nächsten Nations League-Spielen zeigen. Wie man gegen die Ukraine, wie man gegen die Schweiz, wie man gegen Spanien spielt. Also das sind ja auch, gegen Spanien ist zum Beispiel für mich ein Topspiel in dieser Gruppe. Gibt noch viele andere Partien, die jetzt am Samstag und Sonntag in der Nations League sind. Für mich halt wenig Erwähnenswertes dabei. Alles so Durchschnittsspiele. Slowenien, Griechenland, Kosovo, Moldau. Also das sind halt Spiele, die auch noch ausstehen. Wie gesagt, die Topspiele hatten wir genannt. Deutschland aus unserer Vertretung gegen die Ukraine und Portugal gegen Frankreich. Man wird dann halt sehen, wie es dann um die Diskussion mit Logi Löw nach den Spielen steht. Und ich würde sagen, das war eine fulminante Folge mit vielen Themen. Und das Schlusswort hat für mich der zukünftige Nationalmannschaftstrainer.
Gerne. Ich würde natürlich einen viel besseren Job machen als Joachim Löw. Oliver Bierhoff, hier bin ich. Ich hoffe, du hörst diesen Podcast. Bei den anderen hoffe ich, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Eine neue Kombination mit dem Schalker Nick. Ich hoffe, wir konnten euch viele Einblicke in den Spieltag und auch eine Vorschau auf die Länderspielpause geben. Es hat mir Spaß gemacht und ihr hört dann wieder eine neue Besetzung oder vielleicht auch wieder die gleiche, wahrscheinlich am Freitag. Bis dahin und haut rein. Das war DFP, der deutsche Fußball-Podcast. Peace out.
Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.